HIV-Medikamente gibt es mittlerweile viele. Welche Medikamente und welche Kombinationen daraus besonders sinnvoll sind, ist für Patienten eine entscheidende Frage. Einen Einblick in diesen Themenkomplex bietet Dr. Nils Postel von der Praxis PrinzMed am Sendlinger Tor in einem Vortrag am Montag, den 16. Juni im Café Regenbogen. Heute wollen wir in dieser für Betroffene immer wieder spannende Fragestellung schon etwas einsteigen und können ihn dazu selbst befragen, denn er ist hier. Hallo Nils, schön, dass du mal wieder da bist.
Hallo Bernd, grüß dich.
Nils, werfen wir erstmal einen Blick zurück. Wie hat sich denn die HIV-Therapie entwickelt, seitdem 1996 die ersten wirksamen Kombitherapien auf den Markt kamen?
Also es gibt wahrscheinlich keinen Bereich in der Medizin, der sich in den letzten 20 Jahren mit einer derartig großen Dynamik verändert hat wie die HIV-Medizin. Das wissen inzwischen auch sehr viele Leute, dass die HIV-Infektion mittlerweile sehr gut behandelbar ist. Das Entscheidende ist, dass die Medikamente in ihrer Wirksamkeit deutlich verbessert werden konnten, dass sie sehr viel leichter einzunehmen sind, sehr viel seltener am Tag eingenommen werden müssen, in aller Regel heutzutage nur noch ein einziges Mal pro Tag, und dass sie deutlich besser verträglich geworden sind. Diese drei Dinge sind in den letzten 20 Jahren insbesondere der Pharmaforschung erreicht worden, und das ist also wenn Revolutionen auch ein bisschen länger dauern können, dann ist es eine Revolution gewesen.
Nehmen wir mal ein Beispiel raus. Du hast das Stichwort Verträglichkeit genannt. Viele haben ja immer noch das Bild vor Augen eines Stirnnackens oder was es nicht alles gibt. Ist das völlig vorbei oder welche Unverträglichkeiten können auch heute noch auftauchen?
Also man kann mit einer relativ großen Sicherheit sagen, dass die Menschen, die sich vor kurzem infiziert haben oder die vor kurzem erst therapiebedürftig geworden sind, mit entstellenden Nebenwirkungen durch die HIV-Medikamente eigentlich gar nicht mehr zu rechnen haben. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil mit so einer Aussage, weil es nicht so ist, dass es ein Laborwert oder irgendeine andere eindeutige Möglichkeit gibt, die Medikamente daraufhin zu untersuchen, ob sie zum Beispiel die von dir angesprochene Fettumverteilungsstörung machen können oder nicht. Deswegen ist es letztendlich ein Erfahrungswert. Wir haben bei den Medikamenten, die damals diese Fettumverteilungsstörung ausgelöst haben, das auch jahrelang gar nicht gesehen, dass so etwas überhaupt auftreten kann. Theoretisch ist es denkbar, dass auch bei den neueren Substanzen so etwas nach vielen, vielen Jahren der Anwendung auftritt. Allerdings sind auch gewisse Mechanismen aufgeklärt worden, die diese Lipodystrophie auslösen. Und diese Mechanismen sind in einer Laboruntersuchungssituation nicht aufgetreten, sodass man, ich sag mal, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass die moderneren Medikamente, damit sind die gemeint, die in den letzten 10 Jahren auf den Markt gekommen sind, diese Nebenwirkungen nicht machen und auch viele andere Nebenwirkungen, Durchfälle, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschläge, Störung des zentralen Nervensystems praktisch überhaupt gar nicht mehr auftreten.
Es hat die Medizin große Fortschritte gemacht und eine Reihe von Medikamenten entwickelt, die sich allerdings voneinander unterscheiden. Wie unterscheiden sich denn HIV-Medikamente? Wirken die nicht alle gleich?
Nein, die wirken nicht alle gleich, und es ist sogar sehr wichtig, dass sie nicht alle gleich wirken. Wir wählen sogenannte divergente Therapieregime aus. Das bedeutet, dass von drei Wirkstoffen mindestens zwei unterschiedliche Wirkmechanismen repräsentiert sein müssen in so einem Therapieregime. Das machen wir deswegen so, weil HIV ein sehr mutationsfreudiges Virus ist, das relativ schnell die Möglichkeit beim Schopfe packt, sozusagen sich an Medikamente zu gewöhnen und sich dann gegen das Medikament durchsetzen zu können. Deswegen müssen wir mit drei möglichst unterschiedlichen Wirkstoffen behandeln, um HIV den Weg zu verstellen, sich an die Medikamente gewöhnen zu können.
Ohne Schaubild ist das jetzt ein bisschen schwierig zu beschreiben, ich sehe das ein. Aber wie wirken denn Medikamente auf das HIV-Virus in unterschiedlicher Weise ein?
Also prinzipiell muss man sagen, dass alle Wirkstoffe, auch die, die noch neu in der Entwicklung sind, in den Lebenszyklus von HIV, in den Vermehrungszyklus von HIV eingreifen. Das sind alles Wirkstoffe, die das Immunsystem gar nicht beeinflussen, die das Immunsystem also auch nicht stützen oder besser machen oder gar aktivieren, Letzteres wäre sogar kontraproduktiv, sondern es sind Medikamente, die sehr zielgenau das Virus an der Vermehrung hemmen und an unterschiedlichen Stellen des Vermehrungszykluses eingreifen. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, dass es Medikamente gibt, die das Virus daran hindern, in eine Zelle überhaupt eindringen zu können, was das Virus tun muss, weil es kein eigenständiges Lebewesen ist, sich also nicht aus eigener Kraft vermehren kann, sondern den Zellstoffwechsel braucht, um die Proteinbiosynthese der Zelle braucht, um sich vermehren zu können. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, dass das Virus also gar nicht in die Zelle eindringen kann. Dann gibt es innerhalb der Zelle verschiedene Umbauprozesse, die notwendigerweise stattfinden müssen, damit das Virus sich vermehren kann. Und die sind alle aufgeklärt, die sind alle identifiziert, wie das funktioniert. Und da kann man an verschiedenen Stellen ansetzen. Diese Stellen sind Situationen sozusagen, wo eine Enzymhemmung stattfindet, wo viruseigene Enzyme, also nicht körpereigene Enzyme, sondern viruseigene Enzyme, die das Virus mitbringt, gehemmt werden und damit der Vermehrungszyklus gestoppt und abgebrochen wird.
Also nochmal ganz schlicht, entweder man greift das Virus, bevor es in die Zelle eindringt, an oder wenn es eingedrungen ist, bekämpft man es innerhalb der Zelle durch unterschiedliche Möglichkeiten. Gibt es denn sowas wie eine perfekte Therapiestrategie? Wovon ist denn die abhängig, was für mich oder für den einzelnen Patienten optimal ist?
Also zunächst mal ist es ganz wichtig, sich die individuelle Situation des Betroffenen oder der Betroffenen anzuschauen. Da geht es darum, wie schwer ist das Immunsystem bereits geschädigt bei der Erstdiagnose einer HIV-Infektion? Wie hoch ist die Viruskonzentration? Diese beiden Parameter sind sehr individuell verschiedene Parameter. Es ist so, dass nicht alle Medikamente gleich gut wirken und nicht alle für denselben Anstieg von Helferzellen sorgen, also für eine gleich gute Immunrekonstitution sozusagen, sodass man sich sehr individuell den Einzelfall anschauen muss und dann eine Entscheidung trifft, welche Substanzen man miteinander kombiniert oder welche auch überhaupt nur ausgewählt werden können. Von vornherein fallen bestimmte Medikamente weg, wenn zum Beispiel jemand eine sehr hohe Viruskonzentration im Blut hat. Eine zweite Frage nach der Therapiestrategie ist diejenige, welche Substanzen setze ich dann nacheinander ein? Wir müssen heutzutage jahrzehntelang therapieren. Das ist auch eine gute Nachricht, das ist nicht nur eine schlechte Nachricht, weil es nämlich sich darin widerspiegelt, dass die Menschen jahrzehntelang mit einer HIV-Infektion leben können und weiter werden leben können. Das bedeutet aber auch, dass wir eben jahrzehntelang behandeln müssen. Und dadurch ist man aufgerufen, als Arzt oder Ärztin sich von vornherein zu überlegen, welche Substanzen kann ich denn gut nacheinander einsetzen, wenn ein Therapieregime zum Beispiel nicht vertragen wird oder zu einer Entstehung von Resistenzen geführt hat, dann gibt es ja die Notwendigkeit, eine Therapie zu wechseln und das muss dann logischerweise eine neu wirksame Therapie sein. Das ist manchmal nicht ganz leicht und es wird aber dadurch leichter, dass man sich von vornherein Gedanken macht, welche Substanzen aufeinander folgen sollten und können.
Das ist also Aufgabe des Arztes, der in enger Zusammenarbeit mit seinem Patienten natürlich erledigt. Kann es denn passieren, dass ich zum falschen Medikament greife? Und wenn ja, passiert dann irgendetwas mit dem Patienten?
Also das sollte natürlich nicht passieren, dass man zum falschen Medikament greift. Ja, das kann theoretisch passieren. Allerdings ist es so, dass die allermeisten HIV-Infizierten in Deutschland Gott sei Dank bei Infektiologen, also bei Infektionsexperten in Behandlung sind und das sollte auch so sein. Es gibt einige wenige, die sich ausschließlich hausärztlich betreuen lassen. Davon ist abzuraten. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass erfahrene HIV-Experten bessere Therapieergebnisse haben als jemand, der beispielsweise nur 10 oder 20 Patienten behandelt. Das schlägt sich sogar in der jeweiligen Überlebensrate wieder. Auch das ist untersucht. Was kann also passieren, wenn man ein falsches Medikament auswählt? Es kann passieren, dass schnell Resistenzen entstehen. Das ist das Problem, vor dem wir damals sicherlich noch mehr Angst hatten als heute, weil man heute einfach mehr Medikamente zur Verfügung hat. Das Problem dabei ist, dass wenn sich ein Virus erstmal an ein Medikament gewöhnt hat, dann wird es diese Informationen auch nie wieder vergessen. Es wird also für den Rest des Lebens des Betroffenen resistent gegen dieses entsprechende Medikament bleiben. Man hat dann also einen Schaden angerichtet, der nicht wieder gut zu machen ist, der hoffentlich durch dann eine neue Therapieauswahl wieder ausgeglichen werden kann, aber gänzlich rückgängig gemacht werden kann er nicht.
Forschung ist ja teuer. Was kostet eigentlich so eine HIV-Therapie? Den Patienten wahrscheinlich nichts, wenn er versichert ist, aber die Krankenkassen?
Die Patienten, die gesetzlich versichert sind, müssen pro Präparat und pro Verschreibung 10 Euro dazu zahlen. Das ist die sogenannte Rezeptgebühr. Was die gesetzlichen und die privaten Krankenversicherungen erstatten müssen, also auf Deutsch, was die Medikamente kosten, kann schon erheblich unterschiedlich sein. Man kann sagen, dass jemand, der eine Erstlinientherapie beginnt, also erstmalig in seinem Leben eine HIV-Therapie anfängt, das wird praktisch immer, werden das drei Substanzen sein, die miteinander kombiniert werden, häufig mittlerweile auch in einer einzigen Tablette. Diese Kombinationen kosten zwischen 1.200 und 1.700 Euro im Monat. Häufig werden dann drei Monatspackungen verschrieben, sodass die Zuzahlung auch nicht so häufig stattfinden muss. Da muss man sagen, das führt aber nicht zu einer wesentlichen Ersparnis. Also im Dutzend billiger gilt für einige Präparate, aber dann reden wir auch nur über einen Betrag von ungefähr 100 Euro Ersparnis im Zeitraum von drei Monaten. Und es gibt sogar ein Medikament, das in der Drei-Monats-Packung sogar noch teurer ist als in der Monatspackung. Anders ist es, wenn jemand sehr lange infiziert ist, sehr komplexe Therapieregime braucht, auch mehr Medikamente als drei braucht, dann kann es schon sehr teuer werden, im Monat bis zu 3.000 Euro zum Beispiel.
Wir sehen HIV-Therapien, das ist ein weites Feld, wir haben auch noch lange nicht alles geklärt, wollen wir hier auch gar nicht, denn es gibt ja deinen Vortrag am 16. Juni 19.30 Uhr im Café Regenbogen. Mach doch noch mal ein bisschen Werbung, was gibt es dort zu hören, was wir jetzt hier nur streifen konnten?
Also ein Schwerpunkt wird sicherlich sein, nochmal zu erklären, was eigentlich die HIV-Infektion ist, was sie im Körper macht, wie man ihr begegnet, das habe ich ja eben schon angedeutet, was also die Medikamente genau machen. Und ein Schwerpunktthema wird sein, ist es eigentlich in der heutigen Zeit noch wichtig, die Präparateabfolge sozusagen unter der Maßgabe, dass wir jahrzehntelang behandeln wollen und müssen, ist es da wichtig und notwendig, eine bestimmte Substanzauswahl von Anfang an zu betreiben, um auch in 10, 20, 30, 40 Jahren noch gut und richtig und sicher und voll effektiv behandeln zu können. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Das ist ein Thema, was ich gerne nochmal im Speziellen beleuchten möchte.
Also ein Vortrag auch für Einsteiger, Neulinge, Interessierte mit Verständnisgarantie sozusagen. Es wird so gesprochen, dass das nicht nur medizinische Fachleute verstehen würden.
Ja, das ist ja immer ganz wichtig, dass man sich klar macht, dass man die Leute da abholen muss, wo sie sind. Und das wird natürlich kein Fachvortrag auf einem Kongress sein, sondern das wird ein Vortrag für Betroffene und für Interessierte sein und es wird ausreichend Gelegenheit für Fragen und Diskussionen geben. Und dumme Fragen gibt es ja bekanntlich nicht. Dumm ist derjenige, der nicht fragt und insofern werden wir das, glaube ich, ganz gut hinkriegen.
Sehr schön. Dann freue ich mich auf den Vortrag. Danke, Nils Post.